In meiner Gymnasiumszeit hatte ich zwei Physiklehrer. Sie haben den Unterricht so aufgeteilt, bei einem so quasi wie die Vorlesung gehabt, der hat alles erklärt und Versuche gezeigt. Und beim anderen haben wir Übungen gehabt. Übungen, das heisst, dass man anhand von diesen physikalischen Gesetzen und mit den Formeln, die daraus entstanden sind, müssen Rechnungsaufgaben lösen, Probleme lösen. Also zum Beispiel, ob es mit 80 noch längt um die Kurve oder ob das Auto ausschert, je nachdem, wie der Gummi auf dem Asphalt hat, hat man alles können, berechnen in dem Sinne oder eben probiert, je nachdem. Der, der uns alles erklärt hat, der Versuche gezeigt hat, den haben wir irgendwie so ein bisschen belächelt. Den haben wir irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Im Unterricht war immer spannend, ob echt der Versuch misslingt. Obwohl, ich glaube, es sind ihm gar nicht so viele Versuche misslungen. Das war einfach irgendwie das sein Image, das er hatte. Und im anderen, den haben wir wesentlich ernster genommen. Wenn man bei dem im Unterricht erschienen ist und die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann hat er einen ziemlich dran genommen. Also er hat ihm natürlich nicht abgeschlagen, das darf er nicht, oder schon nicht recht, aber er hat uns ziemlich dran genommen. Da haben wir auch als Gimmeler, die ja da irgendwie 17, 18 sind, nicht zweimal gewagt, ohne Hausaufgaben zu erscheinen. Und er hat einfach immer ihm gesagt, er hätte eine Tafel müssen und die Aufgabe vorführen. Und wehe, wenn er nicht satt und fest war, dann hat er ihm wirklich gnadenlos vorgeführt. Wir haben gewusst, was geschlagen hat. Lieber krank als ohne Hausaufgaben dort. Den einen haben wir belächelt, den anderen haben wir respektiert und gefürchtet. Und bei dem Lehrer, den ich gefürchtet habe, der hätte ich zwar nicht zum Freund wollen, aber bei dem habe ich enorm viel gelernt. Und zwar nicht nur für die Physik. Er hat uns ganz, ganz streng gesagt, wie wir eine Physikaufgabe zu lösen haben, wie wir an das Problem herzugehen haben, welche Punkte. Der hat genau wollen, dass wir es genau so aufs Blatt schreiben. Der hat uns wirklich fast drillet, könnte man sagen. Aber ich habe viel gelernt, auch wie ich andere Aufgaben lösen muss, dadurch. Und weil er so eingebläut hat, ich glaube, ich könnte euch das heute noch. Vielleicht müsste ich die Formelsammlung führen, um die Formel wieder vorzufinden. Aber ich habe wirklich viel gelernt. Genau, das ist meine Geschichte zum Anfang. Ich komme dann später wieder darauf zurück. Wir fangen ja heute mit einer neuen Predigtreihe an. Sprichwörter und Redewendungen heisst die. Mich faszinieren Sprichwörter, und zwar auch, weil ich Sprache gerne habe. Mit einem Sprichwort kann man manchmal so eine Wahrheit in etwas ausdrücken, das wunderschön klingt. Oder auch mit Redewendungen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das drückt etwas so wunderschön aus. Es passiert ganz viel, ganz viel. Aber dann braucht es noch ein Tröpfli. Oder im Englischen sagt man die gleiche Aussage anders. Man sagt, das Strohhalmli, das am Kamel den Rücken bricht. Man kann sich so richtig vorstellen, obwohl sie eigentlich abstrus ist. Aber es tut so ein gutes Bild fassen. Und viele Sprichwörter kommen aus der Bibel, sehr bekannte. Zum Beispiel in den Sprüchen steht, Hochmut kommt vor dem Fall. Das gehört zu unserer Kultur, das Sprichwort. Aber es stammt aus der Bibel, ist tausende von Jahren alt. Und heute möchte ich mit einer Redewendung starten, die in der Bibel mehrmals vorkommt, an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel in den Sprüchen kommt sie zweimal fast wortwörtlich vor. Und ich lese sie in der Form, wie sie Psalm 111 im letzten Vers steht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und da passt jetzt eben meine Geschichte ein bisschen. Furcht vor dem strengen Lehrer war für mich der Schlüssel für den Physikstoff. Und jetzt ist es so, dass gemäss dieser Redewendung, also Furcht vor Gott, Gottesfurcht, in ähnlicher Art wie die Furcht von meinem Physiklehrer, eine positive Wirkung hat. Wir können es so sagen, wo du Weisheit hast in deinem Leben, also der fürcht Gott. Und darum habe ich als Titel von der Predigt heute gewählt, Quellen von der Weisheit. Quellen von der Weisheit. Zu meiner Geschichte gibt es aber da noch eine Sache zu sagen, die ich muss präzisieren. Ich habe von meinem strengen Physiklehrer viel gelernt. Ich habe ihn geschätzt. Aber Er war nicht mein Freund. Er hat uns, glaube ich, sogar einmal eingeladen. Das ist mir heute Morgen in den Sinn gekommen. Und es war so etwas speziell, bei diesem Lehrer daheim zu sein. Wenn er ihn als Klasse eingeladen hat, hat er ihn nett bewirtet und so. Aber so eine gewisse Reserviertheit, lieber einen kleinen Bogen machen, vor allem eben, wenn die Hausaufgaben nicht ganz astrein waren und man gehofft hat, der andere kommt heute dran. Und dann ist die Frage, müssen wir so von Gott denken, wenn wir weise werden wollen? So ein bisschen immer eine vorsichtige Distanz zu dem gefährlichen Gott, dass der keinen einen Ring zwickt, berndeutsch gesagt. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass das nicht der Gedanke ist von der Gottesfurcht. Gott will uns nicht sagen, er sei unnahbar und er hat die Peitsche schon aufgezogen, dass er etwas schneller zuschlagen kann, wenn wir nicht pariert haben. Sondern Gott sagt, dass er Beziehung will mit uns, dass er nach will sein. Er will uns nicht einfach einen Schrecken einjagen, damit wir parieren, und wenn wir pariert haben, ist er zufrieden und läuft davon. Es ist zwar so, Gott ist gross, herrlich und heilig und ich bin felsenfest überzeugt, wenn Gott heute hier so würde es scheinen, dass wir ihn mit unseren physischen Augen sehen und mit unseren physischen Ohren hören, würden wir mächtig erschrecken und das würde uns das Leben lang nicht mehr loslassen, die Begegnung. Aber Gott will nicht das. Unser Leben soll nicht von der Furcht, von der Hölle oder von der Strafe oder von Gottes Zorn prägt sein, sondern von einer positiven Art von Gottes Furcht. Gott will, dass wir ihn im Wissen um seine Grösse und Herrlichkeit, aber auch um seine Liebe und Gnade in einer positiven Art fürchten. Wir können sagen, es geht um Ehrfurcht, um Respekt. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich daheim so eine uralte, tausendjährige chinesische Vase habe, so eine Höhe aus Porzellan, die schon vom Anschauen fast zu Gott kaputt gehen könnte, ich hätte nicht Angst vor dieser Vase. Aber ich würde sie mit sehr grosser Ehrfurcht behandeln. Seht ihr den Unterschied? Keine Angst vor der Vase, die wird mich nicht strafen. Aber ich weiss, dem wertvollen Stück und auch dem empfindlichen Stück mit sehr grossem Respekt zu begegnen. Oder das Gleiche beobachtet man bei Verliebten. Die haben nicht Angst voreinander. Also zumindest hoffe ich das. Aber sie sind bemüht, einen anderen so zu behandeln, dass der andere glücklich ist, dass man einem anderen Gutes tut. Das tun sie mit sehr viel innerer Behutsamkeit. Auch wenn sie vielleicht einmal Spass haben miteinander. Die innere Haltung ist von Ehrfurcht und von Respekt in einer positiven Art geprägt. Und genau gleich ist es mit Gott. Gott ist unser Schöpfer. Gott ist der, der uns erhaltet. Gott ist unser Herr. Und ich bringe ihm den entsprechenden Respekt entgegen. Diese Art von Gottesfurcht, die bewirkt etwas in mir. Ich werde Sachen machen, die ich sonst nicht mache. Oder andere Sachen nicht machen, die mir sonst vielleicht darum wäre, zu machen. Einzig und allein aus der Motivation, dass ich ihn damit ehren will. Oder dass ich ihn nicht kränken will. Ich drücke Dankbarkeit und Wertschätzung durch mein Reden und Verhalten aus. Eigentlich kann man sagen, ich kann prüfen, ob ich Gottesfurcht habe, anhand, dass ich schaue, ob Gottes Gegenwart in meinem Leben etwas bewirkt. Mein Handeln, mein Reden verändert. Ich meine, wir kennen das ja alle. Stellen wir uns jetzt vor, wir fahren ganz schön brav mit 120 auf der Autobahn. Neben uns auf der Überholspur fahren sie auch mit 140 vorbei. Und plötzlich wird da die Kolonne auf der Überholspur längsamer, fahrt auch nur noch 120. Warum? Da etwa 5 Autos vordran ist so ein schön gefärbtes Auto mit diesen rosa-roten Streifen oder dieser speziellen Fahrpolizei. Plötzlich fahren alle ganz richtig. Die Ehrfurcht vor der Polizei oder vielleicht auch die Angst vor dem Bus hat sie bewogen, ihr Verhalten zu ändern und die Geschwindigkeit anzupassen. Der Polizist hat sie nicht gezwungen, er hat überhaupt nichts gemacht, außer dass er dort ist und allein seine Gegenwart bewirkt Verhaltensänderung. Analogisch mit Gott. Ist Gott mir so viel lieb, dass ich mein Reden und Handeln der Tatsache anpasse, dass er zulässt, dass er zuschaut, dass er da ist? Und es geht nicht um Angst vor der Strafe oder vor der Hölle, sondern um die intakte, gesunde Beziehung, der Wunsch, ihn zu ehren und wertschätzen. Das heisst, ich lüge nicht, weil ich weiss, dass Ehrlichkeit zu Gottes Wesen gehört. Nicht, weil ich denke, ja, wenn ich lüge, dann gibt es Ärger mit Gott. Sondern weil ich ihn wertschätzen will. Oder ich diene, weil ich zu Jesus gehöre und er mir auch gedient hat und das sein Wesen ist. Und so weiter. Eigentlich könnte man sagen, die Furcht vom Herrn ist der Aspekt von meiner Beziehung zu Gott, der bewirkt, dass ich freiwillig nach meinem eigenen Wunsch so leben, wie es ihm gefällt. Ich habe euch das auf das Blättchen als Kernsatz reingeschrieben. Die Furcht vom Herrn ist der Aspekt von meiner Beziehung zu Gott, der bewirkt, dass ich freiwillig nach meinem Wunsch so leben, wie es ihm gefällt. Das ist der erste Schritt, verstehen, was Furcht vor Gott ist. Aber warum soll jetzt die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit sein, wie das Sprichwort sagt? Schauen wir einmal, was die eben Gottesfurcht bewirkt. Ich habe gesagt, Gottesfurcht sieht man daran, dass sie etwas in unserem Leben bewirkt. Das Erste, was sie bewirkt, ich will hören, was Gott sagt. Mir ist es ernst, wenn ich die Bibel auftue, denke ich, Gott hat die Autoren der Bibel inspiriert. Der drin begegne ich Gott, der drin lehre ich seine Gedanken, seine Werte, das, was ihm wichtig ist, ihn als Person kennen. Und darum nehme ich das sehr ernst. Und jetzt sagt zum Beispiel der Jesaja im Jesaja 55, dass Gottes Gedanken höher sind als meine Gedanken. Und zwar so viel, wie der Himmel über der Erde ist. Das heisst doch nichts anderes als, wenn ich mir Gottes Gedanken aussetze, dann bekomme ich eine ganz andere Perspektive. Mein Neffe hat so eine Drohne, wo man schöne Bilder machen kann, und dann ist er einmal über unser Haus geflogen. Das gibt eine ganz andere Perspektive von unserem Haus, als wenn ich irgendwie vor diesem Haus stehe. Und genau so geben Gottes Gedanken uns eine ganz andere Perspektive von unserem Leben. Das heisst, wenn ich auf Gott höre, weil mir das wichtig ist, dann bekomme ich erweiterte Perspektiven. Meine Weisheit nimmt zu. Machen wir ein Beispiel. Im Lukas 6, 27 und 28 fordert uns Jesus zu etwas Schwierigem auf und sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Meine ganz natürliche Perspektive würde ganz anders aussehen, wie wir diesem Problem begegnen müssen. Ich würde sagen, hasst eure Feinde, rächt euch an denen, die euch hassen, verflucht, die euch auch verfluchen und die euch beleidigen, beleidigt sie mehr. Das wäre so etwa meine menschliche Variante von dieser Aussage. Aber Gott gibt mir eine andere Perspektive. Und wenn ich jetzt Gott fürchte, dann werde ich aus Liebe so anfangen handeln, auch wenn es mir vielleicht noch nicht ganz einleuchtet. Ich werde, oder zumindest einmal anfangen, mein Denken nach dem ausrichten. Eben, ich werde hören, was Gott sagt. Und wenn ich so anfange zu denken, wird der Druck von Hass und Bitterkeit weichen und ich werde mehr frei. Das ist jetzt perfide dran. Hass und Bitterkeit. Wir versuchen, unseren Hass, unsere Bitterkeit zu rechtfertigen und merken gar nicht, dass wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden. Der, der einen Herzinfarkt bekommt, weil er von Hass und Bitterkeit prägt ist, ist der eben von Hass und Bitterkeit prägt ist und nicht der, der hasset und bitter über ihn ist. Wir sehen, wenn wir hören, was Gott sagt, wird unsere Weisheit zunehmen. Unsere Lebensweisheit, die Art und Weise, die Fähigkeit, mit dem Leben umzugehen. Das heisst, wer Gott fürchtet, wird weise. Zweitens, ich will tun, was Gott gefällt. Das heisst, nach dem Hören kommt das Handeln. Und hier können wir bei diesem Beispiel weiterfahren. Wenn ich wirklich anfange, den, der mich hasst, zu lieben, dort, wo ich bitter war, zu vergeben, den, der über mich schlecht redet, zu segnen, loszulassen, dann fängt sich mein Leben an zu verändern. Ich habe in Menschenleben beobachtet, die prägt waren von Bitterkeit oder Unvergebenheit. Wenn sie aus dem herauskommen, wie sich sogar ihre Gesichtszüge verändern. Die Menschen, die verändern sich wirklich. Aber ich möchte hier noch eine kleine Warnung abgeben. Gottes Gedanke, Gottes Wort macht häufig erst Sinn, nachdem wir es umgesetzt haben. Wenn wir es einfach so lesen, denken wir, oh Gott, was ist jetzt das wieder für eine Idee? Ich weiss, du hast immer recht, aber das ist jetzt also wahnsinnig unlogisch. Gerade die Stelle aus dem Lukas, eben, auf das erste Tüchte ist die furchtbar stressig. Und meine, wenn wir in der christlichen Gemeinde aufgewachsen sind, dann sind wir konditioniert darauf, zu wissen, dass wir unsere Finden so lieben, dass wir sie vergeben und so weiter. Aber im Alltag, wenn der wirklich unser Arbeitskollege, der sich ziemlich findschaftlich aufgeführt hat, wenn wir den ganz konkret ins Gesicht schauen sollen, und dabei schon nur, wenn wir seine Stimme hören, überstellen uns alle Haare, die wir können, ins Berg. Wenn wir den so lieben, dann wird es eben praktisch. Und dann ist der Stress vielleicht. Aber wenn wir uns dann an Gottesfurcht wenden und aus Gottesfurcht, nicht jemand, weil der es verdient hat, der hat es gar nicht verdient, aber aus Gottesfurcht das umsetzen, was Jesus sagt, dann werden wir erfahren, dass Weisheit drin steckt. Das sehen wir diesem Vers nicht einfach so an. Aber wir werden es erfahren. Wir werden die Freiheit erleben, weil wir vergeben, weil wir Gutes tun, weil wir segnen. Wisst ihr, der das macht, der ist nicht mehr auf sein Umfeld angewiesen. Wenn ich nicht mehr auf mein Umfeld angewiesen bin, ob ich einen guten Tag habe, dann bin ich frei. Dann können meine Arbeitskollegen schlecht drauf sein, ich habe trotzdem einen guten Tag. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass mich jeder freundlich grüßt, dass ich einen schönen Tag habe, dann muss ich von vielen Leuten abhängig sein. Wenn ich allein davon abhängig bin, dass ich meinen Gott habe und ihn fürchte und darum Freude habe an allen Menschen und ihnen will dienen und sie lieben, dann bin ich frei. Das ist Weisheit. Und so kann ich anfangen, mit Autorität handeln und bin nicht mehr immer das Opfer von all diesen Menschen, die unvollkommen sind um mich oder von den Umständen, die sich gerade zum Negativen geäussert haben. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ich behalte Gott vor meinen Augen. Wenn ich in jeder Situation immer denke, Gott ist da, Gott ist bei mir, dann werden die ersten Punkte, dass ich hören will, was er sagt, und der zweite Punkt, dass ich tun will, was Gott gefällt, werden in mir zu einer Gewohnheit, weil ich Gott immer vor Augen habe. Er ist mir wichtig. Ich lebe im ständigen Bewusstsein, dass er da ist, und das fängt meinen Alltag an zu prägen. Wenn ich eben in die Arbeit komme, dann bin ich irgendwie schon wie vorprogrammiert, dass ich mich gar nicht erst darüber aufrege, dass meine Arbeitskollegen unvollkommen sind. Dass ich mich nicht darüber aufrege, dass der Computer wieder zu lang hat zum Aufstarten oder irgendetwas nicht funktioniert. Oder übertragen das auf eure Situation im Alltag, in der Schule oder eurer Arbeit oder wo immer das dran seid. Und ich habe es dann nur auf ein Prinzip in der Bibel angewendet, aus dem Lukas 6. So könnt ihr die ganze Bibel vornehmen, was dort steht, wörtlich nehmen, ich meine, sinngemäß, so wie es der Autor gemeint hat, und dafür in eurem Leben umsetzen. Und so wird Gottes Weisheit immer grösser. Ja, manchmal ist sie am Anfang verborgen, manchmal scheint uns unlogisch, was wir lesen. Aber es wird am Ende aufgehen. Und wenn du jetzt denkst, ja, es tut nicht schlecht, aber es ist ein bisschen theoretisch, dann sage ich dir einfach, also probier es aus. Und zwar nicht heute, sondern morgen Morgen. Tu die Bibel auf, lese einen Abschnitt, frag Gott, was sagt es mir für heute? Lass her und dann gang und mach's. Und du wirst merken, dass das die Weisheit in deinem Leben fördert. Gottes Furcht ist der Anfang von Weisheit. Und so wird es ganz praktisch. Gottes Furcht führt zu Entscheidungen und zu einem Leben, das von Weisheit geprägt ist. Und dann kommt noch eine letzte Frage. Wie komme ich zur Furcht vom Herrn? Wir haben zuerst über das Was geredet. Was ist Furcht vom Herrn? Auch über Warum. Warum ist der Wie seit Anfang und jetzt noch das Wie? Wisst ihr, ich erlebe das manchmal ganz persönlich. Obwohl ich Gott ehren will, mache ich manchmal Sachen anders, als ich doch eigentlich wüsste, dass es ihm gefällt. Offenbar ist meine Gottesfurcht noch etwas zu klein. Ich mache euch ein Beispiel. Manchmal ärgere ich mich, wenn Sachen nicht klappen. Zum Beispiel, wenn ich eine Schraube lösen muss und die Schraube ist seit 15,5 Jahren angezogen und langsam etwas verrostet und klemmt. Da habe ich etwa 17 Sekunden Geduld. Und nachher fängt sich da etwas an, in meinem Bauch zu regen. Oder eine andere so eine Situation, wenn ich muss vier Sachen von der Stube in mein Büro abtun. Und ich nehme alle vier und zwei oder drei davon fallen mir ab. Die haben sich persönlich entschieden, gegen mich zu verschwören und runterzufallen. Und da braut sich in mir so etwas zusammen. Und manchmal werde ich wirklich verärgert, ich kann sogar aufbrausend sein. Aber wisst ihr was? Wenn mir das Gleiche hier vor euch im Gottesdienst passieren würde, ich hätte jetzt die vier Sachen und sie würden mir runterfallen, dann hätte ich meinen Ärger voll im Griff. Das würde ich euch nicht anmerken. Offenbar ist mein Respekt oder meine Furcht vor euch genug gross, dass ich meinen Ärger im Zaum halte. Und interessanterweise, wenn ich allein bin, beziehungsweise wenn nur Gott da ist, reicht es nicht. Das heisst, meine Furcht für Gott hat noch Wachstumspotenzial. Ich merke das in meinem Leben. Meine Freundschaft und mein Wunsch, ihn zu ehren, haben noch Luft nach oben. Das merke ich bei mir. Erlebt ihr das auch so, teilen Orten? Vielleicht nicht beim Ärger, vielleicht seid ihr geduldig, aber vielleicht habt ihr einen anderen Schwachpunkt. Dass ihr nicht der Mut habt, etwas zu sagen, oder wisst ihr, eigentlich müssen wir das jetzt sagen. Oder ich weiß auch nicht, was es bei euch ist. Jeder Mensch, je nach Temperament, hat ein bisschen seinen Schwachpunkt. Jede Persönlichkeit hat eine sonnige Seite und eine kleine schattige Seite, wo man damit muss lernen, umzugehen. Geht es davon aus, ich bin nicht der Einzige, der daran kämpft. Das heisst, also wie kann man Gottesfurcht fördern, dass entsprechend unserem Kernsatz in Freiwillig und nach meinem Wunsch und Willen wirklich das tun, was ich weiss, dass es Gott gefällt. Da habe ich eine doppelte Antwort. Erstens, es muss eine Voraussetzung richtig erfüllt sein und zweitens, es gibt einen Trainingsplan. Voraussetzung, man kann zwar Angst vor Gott machen, man kann Angst vor dem Zorn vor Gott und vor der Hölle machen, man kann das in einer Predigt oder den Leuten so subtil hineingeben, aber wahre Furcht vor Gott können wir nicht machen. Das ist ein Geschenk von Gott. Ich bin überzeugt, wenn du sagst, so von heute an will ich Gott fürchten, und zwar in dieser Art, wie ich erklärt habe, in dieser Art, die Beziehung fördert und nicht macht, dass man auf Distanz geht, das kann man selber nicht machen. Das ist ein Geschenk von Gott. Und wir bekommen das genau dann, wenn wir innerlich erneuert werden. Jesus sagt einmal, wir müssen von Neuem geboren werden, sonst können wir das Reich von Gott gar nicht sehen. Und genau gleich gilt das für Gottes Furcht. Wir müssen von Neuem geboren werden, damit die wahre, positive Gottesfurcht in uns ist. Und nicht Nachlässigkeit und nicht Angst vor Zorn und Strafe und Hölle, sondern eine wahre Gottesfurcht. Ein wahrer Dienst aus Liebe, Dankbarkeit, nicht aus Angst. Das kann man nicht selber produzieren. Das heisst, die Voraussetzung für Gottes Furcht ist, du musst Christus als Retter und Herr in dein Leben aufnehmen. Wenn du das tust, wenn du das da hast, dann bist du voll ausgerüstet mit der Voraussetzung. Es mag vielleicht ein bisschen Arbeit dazugehören, wie ich von mir selber gesagt habe, eben wegen, wenn etwas nicht klappt. Aber die Voraussetzung ist gegeben. Und dann können wir dann eben zum Zweiten kommen, zum Training. Und für mich ist der Psalm 111. Der Psalm, wo ich den letzten Vers gelesen habe, eben, wo das drinsteht. Die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Der ganze Psalm, wenn man ihn von Anfang an liest, ist eigentlich ein Trainingskurs. Wenn man den liest, ist es ein einziges Loblied auf Gottes Grösse, auf seine Macht, auf seine Wunder, auf die Hilfe von ihm. Der Autor, der den Psalm schreibt, hat seinen Sinn ganz auf Gott ausgerichtet. Der sieht in diesem Moment einfach Gott. Er schaut um und alles, was er sieht, bezieht er auf Gott, auf seine Grösse, auf seine Herrlichkeit. Und nachher eben am Schluss zieht er das Fazit und sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und fährt noch weiter, wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Also wenn ich meinen Sinn ausrichte auf Gott, wenn ich alles, was ich sehe und erlebe, in Zusammenhang bringe, dass Gott gross und gut ist, dann wird es in mir die Furcht vor Gott trainieren. Und so möchte ich uns einladen, lernen wir über Gott zu staunen. Schau nicht einfach nur die schöne Schöpfung an, sondern denkt, wie gross ist Gott. Manchmal denke ich, da gibt es Blumen. Wir haben so ein Blumenbandeli und diese Blumen haben noch gute Voraussetzungen. Die schaut man an, wir laufen dauernd dort durch. Aber dann gibt es so Blüten, die sind hinten versteckt. Und die blühen genau gleich wunderschön. Was für eine Kreativität, für eine verschwenderische Kreativität muss unser Gott haben, der eine Blume perfekt macht, die niemand anschaut. Und das mache ich mir bewusst. Das ist mein Training. Verfurcht Gottes, dass ich Gott einfach über ihn staune. Oder Bewahrung. Heute in einer Woche werden wir am Morgen noch da sein und am Abend fahren wir los in unsere Spanienferien. Das sind glatte 1000 Kilometer. Und wenn wir am Morgen ankommen, danken wir immer Gott. Wisst ihr, einmal sind wir auch über 10 Jahre her, sind wir auch mit unserem noch älteren Auto dort runtergefahren. Wirklich 1000 Kilometer. Ausgeladen, dann sind wir noch einkaufen. Als wir vom Einkaufen zurückkommen, fahren wir mit etwa 20 oder 30 über eine kleine Bodenwelle und dann macht es das hintere Rad bricht so raus und vor. Irgendein Streben, das das Rad in der Führung gehalten hat, lag an. Warum hat das Rad nicht lag an, als wir mit 130 über die französischen Autobahnen mit vollgeladen gefahren sind? Jemand, der in einem Crash-Test-Center arbeitet, hat gesagt, euer Auto hat einfach so gemacht. Er hat nicht in diesem Auto sitzen. Das heisst, Gott hat über 1000 Kilometer einen Engel geschickt, der die beiden Metallstücke zusammen hat. Unter dem Auto. Und es war genau das Jahr, wo Hesers mit uns in der Ferien war, hinter uns fahren nach dem Einkauf, wo das Auto nicht mehr gefahren ist, haben wir es herangestellt, umgeladen und ich habe dort gewartet, bis der Pannendienst kam. Kein Jahr war das so. Keine Situation war so. Aber genau dann. Jetzt kann ich einfach denken, Schwein gehabt, wow, cool. Oder ich kann bewusst sein, was für einen guten und grossen Gott ich habe. Und das wird meine Ehrfurcht fördern. Genau das Gleiche mit der Gesundheit. Wir sind eine Gemeinde, die für kranke Leute betet. Und ich lade auch heute ein, dass Menschen, die krank sind, dass wir für die dürfen beten. Aber haben wir auch schon gedankt für alles, was funktioniert? Sind wir so bewusst, dass mein Körper voll und ganz funktionieren kann, aber wenn meine Haut ein bisschen empfindlich reagiert auf die Sonne und im Sommer immer der ganze Körper beißt, fängt alles andere und funktioniert nicht so. Aber alles, was einfach funktioniert, einfach mal Merci zu sagen. Und ins Bewusstsein, was eigentlich Gott alles in uns hineingelegt hat. Manchmal, wenn ein kleines System in unserem Körper nicht funktioniert, denken wir, ah ja, das könnte ja auch noch schief gehen. Gesund ist man dann, wenn man den Körper nicht spürt. Jemand hat mir mal gesagt, bei einem Gelenk ist etwas nicht in Ordnung, wenn man merkt, dass man es hat. Solange man nichts merkt, dass man das Gelenk hat, ist alles gut. Genau so ist es. Aber manchmal ist es eben gut, dass man sich all diesen Gelenken, die man nicht merkt, dass man sie hat, bewusst macht und Gott dankt, dass die alle funktionieren. Und so weiter. Dass wir lernen, Gott seine Grösse und Liebe drin zu sehen und so unsere Gedanken in allem und bei allem auf ihn ausrichten. Darum möchte ich dich einladen, wenn du in einem Gottesdienst bist, nütze die Zeit vom Lobpreis. Nicht nur, um zu schauen, wie cool die da vorne spielen und wie gut, dass die heute Lieder singen und wer rechts das Lied geschrieben hat und ob es ein altes oder ein neues ist, sondern brauche die Lieder für die, anhand von diesen Texten bewusst zu machen, was für einen grossen und guten Gedanken Gott mir hat. Das wäre eigentlich der Sinn des Lobpreises. Dass wir uns bewusst machen, was Gott ist. Oder staune in der Predigt, was Gott uns alles parat hat. Ganz egal, ob der, der die Predigt vorbereitet hat und darbietet, ob jetzt der das gut formuliert oder nicht so gut. Das ist unser Trainingskurs. Genau so hat es der Autor vom Psalm 111 gemacht. Der hat seinen Sinn so richtig auf Gott ausgerichtet, ist in die Staunen gekommen, ist in die Schwärme gekommen und das hat seine Gottesfurcht so gefördert, dass er am Schluss zu diesem Satz kommt. Und darum möchte ich die Predigt abschließen und euch einfach den Psalm 111 lesen. Weil der ganze Psalm lesen, habe ich eine modernere Übersetzung genommen, als das Zitat von der Redewendung. Ihr werdet es sehen. Ihr dürft von mir aus einfach die Augen zutun und euch das alles vorstellen oder könnt mitlesen. Ich tue es hier projizieren. Den Psalm 111 zum Abschluss lesen. Halleluja! Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, vor allen, die zu ihm gehören und vor seiner Gemeinde. Die Taten des Herrn sind wunderbar. Sie geben allen, die Freude an ihnen haben, zu denken. Alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Herr. Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen. Er hat seinem Volk seine große Macht gezeigt, indem er ihm die Länder anderer Völker gab. Alles, was er tut, ist gerecht und gut und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig. Sie sind ewig gültig und sollen treu und aufrichtig befolgt werden. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Sein Lob hört niemals auf. Amen. Wir werden jetzt ins Abendmahl hineingehen. Wir denken, das ist eine gute Gelegenheit, auch nochmal angesichts von diesem Psalm, dass wir uns wirklich einfach die Grösse von Gott dürfen bewusst sein. Und das Geheimnis davon ist, dass so wie wir dürfen das Abendmahl einfach nehmen dürfen, niemand muss zahlen für das, sondern man darf einfach nehmen. Genauso ist Gott, genauso hat er uns beschenkt, genauso hat er uns das alles gegeben. Das Abendmahl bezieht sich ganz besonders auf das Werk von Jesus, von der Erlösung. Dass er sein Blut gegeben hat, um allen Fluch zu tragen, der uns zugestanden ist, und allen Segen zu geben, den er verdient hat. Er hat sein Leib gebrochen, er ist gestorben für uns, um uns zu retten. Und in dem, was er da hat, gehört die ganze Fülle in uns. Wenn wir das nehmen, dann dürfen wir die Fülle nehmen. Ich meine, es geht nicht um den Traubensaft oder um das Brot, sondern es geht um einen Gedanken dahinter. Genau so dürfen wir Jesus nehmen, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Und darum ist es ein wichtiges Bild, dass wir uns bewusst werden. Ja, ich nehme von Jesus. Und vielleicht bist du heute da und sagst, das von dem von Neuem geboren, das habe ich nicht. Ich habe die Voraussetzung gar nicht für eine wahre Gottesfurcht. Wenn du ihn noch nicht in dein Leben aufgenommen hast als Herr und Retter, dann darfst du das heute Morgen tun. Das ist die Grundlage für die Weisheit, für den Weg in die Weisheit. Du darfst es machen. Und es ist so schwierig oder so einfach, wie das du hier einfach nimmst. Er bietet dir alles da. Du darfst zu ihm kommen, zu ihm sagen, Herr, hier ist das, mein altes Leben, meine Schuld, mein Trennsein von dir, das nicht recht ist, jedes Kleine und Größere, das nicht recht ist. Ich nehme die Vergebung von dir an und ich bitte dir, dass du mir das neue Leben gibst. Und er wird auf das her handeln. Es ist hilfreich, dass so, wie das Abendmahl dir gebracht und verteilt wird, dass du das Gebet mit jemandem zusammen betest. Und ich bitte gerade die Gebetsdienstmitarbeiter, dass sie vorkommen. Und wenn jemand von euch das machen will, dann dann darf er nachher einfach noch während der Zeit vom Abendmahl oder nachher, wenn wir noch ein Lied singen, beim Andreas oder bei Nicole vorbeikommen oder auch bei mir, darf er das machen. Aber vielleicht bist du auch da und du weißt, dass du ein Kind von Gott bist, aber manchmal bist du gleich wieder zurückgerutscht und du hast einfach Gott gehorcht, weil du eigentlich dann gleich noch ein bisschen Angst vor dem Zorn hast oder das Gefühl hast, wenn du nicht parierst, dann werden die dann irgendwie sich rächen an dir oder so. Und du möchtest heute in eine ganz neue Art von Gottes Furcht kommen. Oder du bist nachlässig und hast gesagt, ja komm, Gott ist ja gnädig, kommt doch nicht so drauf an. Und du merkst, dass du eigentlich Gott, dem heiligen, wunderbaren Gott, der dich geschaffen hat und dich trägt, nicht ganz gerecht worden bist mit dieser Haltung. Und du willst umdenken. Und dann lade ich dich auch ein, dass du das Abendmahl nimmst, um ganz neu Gott ins Zentrum von deinem Denken zu setzen.